Ja, heute wollen wir mit dem Propheten Jesaja beginnen. Ich dachte, dass ich erstmal eine kurze Einführung mache in das Buch und dann schauen wir uns noch das Kapitel 1 an. Ihr werdet merken, es werden oft recht viele Kapitel sein, die wir behandeln, aber es sollen dann einfach nur wirklich Grundgedanken sein, die wir herausnehmen oder vielleicht mal einen kleineren Abschnitt, dass uns einfach dieser Prophet nochmal, vielleicht nochmal besonders vor Augen geführt wird. Ich glaube, bei den Propheten ist es auch so, man kennt einzelne Verse, aber wer kennt das Buch wirklich gut? Ich glaube, da gibt es gar nicht so viele. Es wird selten gepredigt, weil man scheut meistens die Größe. Aber ich denke, wir wagen das einfach mal. Ja, der Name Jesaja, der bedeutet so viel wie der Herr ist Rettung. Und damit haben wir eigentlich auch schon das ganze Thema des Buches vorgegeben. Der Herr ist Rettung. Und ich glaube, es gibt wahrscheinlich kein prophetisches Buch, was so viel über Gottes Heilsabsichten spricht. Es geht um Errettung für Israel. Wir werden aber auch merken, es geht auch über unser persönliches Heil. Ein paar Informationen zum Propheten selbst. Jesaja lebte im 8. Jahrhundert vor Christus. Er kommt aus Juda. Sein Vater wird auch genannt, der heißt Amoz. Jesajas Frau, die wird als Prophetin bezeichnet. Viel mehr wissen wir auch von ihr nicht. Er hat Kinder und die Bibel sagt uns, seine Kinder dienen uns als Zeichen. Vielleicht mal die Namen, die sind sehr interessant. Der Name des Älteren, wenn man das mal übersetzen würde, das bedeutet so viel, ein Überrest wird umkehren. Da merken wir schon Gottes Heilsabsichten. Der Name des Jüngeren, klingt ein bisschen seltsam. Bald kommt Plünderung, rasch Raub. Ja, in Kapitel 8 wird das genannt. Und das spricht dann auch über Gottes Gericht. Und in diesem Buch geht es immer wieder darum, um Gericht, aber auch um das Heil. Also, was wir merken, wir haben wirklich eine ganze Prophetenfamilie. Und das, finde ich, ist immer etwas Besonderes. Da denke ich auch an den Josua, der das so sagt, ja, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Alle dürfen involviert sein in der ganzen Sache. Habt ihr vielleicht auch häufiger gehört, da ist der Vater, der dient. Dann heißt es immer wieder, naja, der hat keine Zeit für die Familie, keine Zeit für die Ehefrau. Das muss aber nicht so sein. Wenn die ganze Familie mit drinne ist, ja, dann sieht das völlig anders aus. Jesaja selbst hat engste Beziehungen zum Königshof. Das werden wir später besonders in der Geschichte vom Hiskia merken. Er ist da auch sein Berater. Was wissen Sie noch von ihm? Wir werden das einiges ja schon im Buch entdecken, aber vielleicht zu einer Quelle außerhalb. Es geht nämlich um seinen Tod. Da lesen wir nichts jetzt in den Propheten hier selbst. Aber da gibt es eine jüdische Überlieferung. Da gibt es den König Manasse, der hat ihn verfolgt, weil er die Wahrheit verkündigt hatte. Und dann sagt man, da hat er sich nämlich versteckt in einem Stamm einer Zeder. Und dann hat der König diesen Baum durchsägen lassen. Das ist die jüdische Überlieferung, aber die wird immer wieder genannt. Ja, vielleicht zur Urheberschaft des Buches. Also wer hat das Buch geschrieben? Ich glaube, für uns ist es sehr klar, es ist der Prophet Jesaja. Aber man muss sagen, es ist wohl das so ziemlich das umstrittenste Buch in der ganzen Bibel, was die Urheberschaft betrifft. Aber ich denke, damit wollen wir uns gar nicht groß beschäftigen. Entweder wir glauben, dass das hier gottgehauchtes Wort ist oder eben nicht. Schauen wir uns mal kurz seine Zeit an. In welcher Zeit hat er gelebt? Da hilft uns der erste Vers schon weiter. Ich lese ihn mal vor. Dies ist die Offenbarung, die Jesaja, der Sohn des Amoz, über Juda und Jerusalem geschaut hat. Jetzt werden uns einige Könige genannt. In den Tagen Usias, Jotams, Ahas und Hiskias, der Könige von Juda. Ich will jetzt nicht zu sehr darauf eingehen, das wäre viel zu viel, aber es sind auf jeden Fall sehr wechselhafte Zeiten gewesen. Zuerst wird uns der König Usia genannt, vielleicht kennen wir den auch, der hat einen sehr guten Anfang gehabt. Aber dann gibt es leider diese Geschichte, da erhebt sich sein Herz und was tut er? Er geht ins Heiligtum und möchte dort räuchern. Und dann kommen die Priester, er bekommt Aussatz. Ich denke, die Geschichte ist uns bekannt. Dann der nächste König, der genannt wird, das ist der Sohn Jotam. der war auch in gewissem Maße ein gottesfürchtiger König. Dann wird noch einer genannt, der Ahas. Das war ein Götzendiener gewesen, auch ein sehr schlimmer. Der hat zum Beispiel auch seinen eigenen Sohn geopfert. Das waren sehr traurige Zeiten. Und dann natürlich Hiskia. Und wenn wir an Hiskia denken, dann denken wir natürlich an Erweckung. Götzendienst wird abgeschafft. Er ist ein König, der wirklich auf Gott vertraut. Leider kommt dann zum Schluss noch ein Manasse, der wird hier zwar nicht genannt, aber wir wissen, dass der Prophet Jesaja auch zu dieser Zeit auch prophezeit hat. Und bei Manasse, das ist wahrscheinlich der schlimmste von allen, der hat den Götzendienst wirklich auf die Spitze getrieben. Und das war ein sehr grausamer König. Da ist sehr viel Blut geflossen. Am Ende ist der nochmal umgekehrt, aber das Ganze konnte man nicht mehr rückgängig machen. Ja, also da war so viel kaputt gewesen in diesem Land und dann dauerte es auch nicht mehr lang und dann wurde das Land eingenommen. Zu den Zeiten möchte ich nochmal zwei Feinde besonders nennen, die auch hier immer wieder betont werden. Israel wurde zu diesen Zeiten von vielen Nationen bedroht, aber es gab zwei Großmächte. Und das eine ist die Großmacht Assyrien. Und wenn wir die ersten 39 Kapitel durchgehen, das ist so die erste Hälfte des Buches, da geht es immer wieder um Assyrien. In den späteren Kapiteln geht es eher um die Großmacht Babylon, da gibt es eine Wende. Das sieht man auch sehr gut, wenn ihr die Kapitel 36 bis 39 aufschlagen würdet. Da haben wir so eine kleine geschichtliche Episode, da geht es um den König Hiskia. Und da geht es auch zuerst um Assyrien und dann kommt dieser Wechsel nach Babel. Und dann Kapitel 40, der zweite Teil. Also Kapitel 36 und 37, Assyrien bedroht Juda. Was tut der König Hiskia? Er betet zu Gott, wird von Jesaja unterstützt. Und dann merken wir plötzlich, wie Gott eingreift und das Vertrauen des Königs belohnt. Und Assyrien ist gar nicht mehr das große Thema danach. Dann wird aber der König Hiskia krank. Gott heilt ihn auf wunderbare Art und Weise. Und dann hören wir plötzlich von Gesandten, die aus Babylon kommen. Ja, die haben die Geschichte nämlich gehört. Und der König Hiskia ist so begeistert davon, was tut er? Er zeigt dann seine ganzen Paläste, alle Herrlichkeit. Und dann spricht Gott folgende Worte. Er sagt, ja, Assyrien bist du losgeworden, aber der nächste Feind wartet schon. Und das sind diese Gesandten, die kommen nämlich daher, Babylon. Also das hilft uns, das so ein bisschen zu verstehen. Insgesamt war Jesaja also um die 60 Jahre lang für den Herrn aktiv. Das ist wirklich eine lange Zeit. Großteils schwere Zeiten, von außen wie von innen. Aber mich begeistert das, wenn jemand so lange treu dem Herrn dient. Ich habe vor kurzem noch eine Kurzpredigt von John Piper. Der spricht darüber, wie man 70 Jahre ist er jetzt schon mit dem Herrn unterwegs und gibt einfach Tipps, wie man beim Herrn bleibt, weil ihm das so ganz wertvoll geworden ist. So viele hat er gesehen, die eben nicht mehr dabei sind. Wie bleiben wir 70 oder 60, 70 Jahre beim Herrn treu? Das ist so wertvoll. Ja, also das wünsche ich uns einfach, dass wir nicht auf dem Weg träge werden, lau werden, vielleicht sogar dahin kommen, dass wir alles in Frage stellen. Es ist nicht einfach, bis zum Ende dranbleiben. Das ist sehr schwierig. Und besonders, dass man treu bleibt bis zum Ende. Man hat dieses Buch eine Miniaturbibel genannt. Warum? Wie unsere Bibel 66 Bücher hat, haben wir hier in Jesaja 66 Kapitel. Wir wissen, das ist alles nicht inspiriert. Ja, auch die Verse sind nicht inspiriert in diesem Sinne. Ja, die Angaben dazu. Aber es ist doch sehr interessant. Und so wie es im Alten Testament 39 Bücher gibt, so gibt es auch im ersten Teil Jesajas 39 Kapitel. Worauf liegt die Betonung? Es geht immer wieder in der ersten Hälfte um das gebrochene Gesetz und das deshalb muss Gott sein Volk richten. Zwei Sünden werden besonders genannt. Das ist einmal der Götzendienst. Aber es gibt noch eine zweite Sache. Israel hat immer wieder ein Problem gehabt. Es hat nämlich Menschen mehr vertraut als Gott oder andere Völker mehr vertraut als Gott, andere Großmächte mehr vertraut als Gott. Und das wird immer wieder angeprangert. Gott will sein Volk wieder zurückholen, damit es ihm alleine vertraut. Im ersten Teil ist es schon so, dass es auch immer wieder um das Heil geht. Das werden wir merken. Aber der Fokus liegt doch aufs Gericht. Also wir haben lange Abschnitte, immer da geht es ums Gericht. Und vielleicht so zum Ende hin spricht Gott immer wieder über Heilsabsichten. Also das ist sehr, sehr auffällig. Ein Titel, der immer wieder vorkommt, passt auch sehr gut dazu. Gott bezeichnet sich hier immer wieder als der Heilige Israels. Und weil Gott heilig ist, sagt er auch, sollen wir heilig sein. Und das ist das Problem von Israel. Es lebt nicht heilig. Und deswegen eben das Gericht. Also die ersten 39 Kapitel, da denken wir eher an den alten Bund. Dann die 27 Kapitel, die folgen, erinnern uns dann an die 27 neutestamentlichen Bücher. Wie beginnt Kapitel 40? Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Ein paar Verse weiter hören wir plötzlich die Stimme eines Rufenden aus der Wüste. Da macht es gleich Klick bei uns. Der Weg des Herrn soll vorbereitet werden. Wir denken natürlich an Johannes den Täufer. Und so beginnt ja auch das Neue Testament. Und dann haben wir immer wieder die Botschaft vom Heil. Es werden großartige Verheißungen gegeben. Und natürlich denken wir da auch besonders an dieses besondere Kapitel, der leidende Knecht. Das ist ein ganz zentrales Kapitel. Da merken wir, durch ihn ist Heil am Ende erst möglich. Also vielleicht das zusammenzufassen. Also im ersten Teil, die ersten 39 Kapitel, nehmen wir die Perspektive vor der Gefangenschaft nach Babylon ein. Und da geht es um Leiden, es geht um Gerichtsandrohungen. Im zweiten Teil nehmen wir die Perspektive nach der Gefangenschaft ein. Alles liegt am Boden. Und was brauchen wir dann? Trost. Wir brauchen wieder Zukunftsaussichten. Und das wird hier gemacht. Uns wird die herrliche Zukunft beschrieben. Und das hilft uns vielleicht so ein bisschen zu verstehen, wie dieses Buch aufgeteilt ist. Ich glaube, man könnte noch viel dazu sagen, so die ganzen Besonderheiten des Buches. Ich möchte nur eine Sache nochmal herausgreifen. Es gibt kein prophetisches Buch, das im Neuen Testament so häufig zitiert wird. Hier eine Aussage von Benedikt Peters. Jesaja ist der Evangelist unter den Propheten. Ja, man hat ihn seiner zahlreichen messianischen Weissagung wegen den fünften Evangelisten genannt. Daher wird auch kein zweiter Prophet so häufig im Neuen Testament zitiert wie er. Es finden sich unter den neutestamentlichen Autoren gut 100 Zitate oder Anspielungen aus Jesaja. Einige kommen davon wiederholt vor. Lediglich 7 der 27 Bücher des Neuen Testaments enthalten kein Jesaja-Zitat. Da merken wir, auch Neues Testament, wir reden die ganze Zeit immer wieder über den Propheten Jesaja. Vielleicht, ich nenne mal drei Beispiele, schlag mal 1. Korintherbrief auf. Da ist mir das aufgefallen, als ich das so las. Da gibt es einige alttestamentliche Zitate. Und dreimal wird in diesen zwei Kapiteln Jesaja zitiert. Ich denke, die Verse sind uns gut bekannt. 1, Vers 19. Denn es steht geschrieben, und jetzt kommt Jesaja, 29, Vers 14. Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Oder 2, Vers 9. Jesaja 64, Vers 3 wird zitiert. Sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinen Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Und dann nochmal Kapitel 2, Vers 16. Da haben wir Jesaja 40, 13 vor uns. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Wir aber haben den Sinn des Christus. Also wir merken, Paulus kannte Jesaja sehr gut, dass er so etwas zitieren kann. Gut, gehen wir zum ersten Kapitel rüber. Wie fängt dieser Prophet an? Im ersten Kapitel führt Gott einen Rechtsstreit mit seinem Volk. Und wir finden in den Versen 2 bis 9 eine Anklage, weil das Volk den Bund gebrochen hat. Das wollen wir einmal lesen. Hört, ihr Himmel, und horche auf, o Erde, denn der Herr hat gesprochen. Ich habe Kinder großgezogen und emporgebracht, sie aber sind von mir abgefallen. Ein Ochse kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht. Wehe der sündigen Nation, dem schuldbeladenen Volk, Same der Übeltäter, verderbte Kinder. Sie haben den Herrn verlassen, haben den Heiligen Israels gelästert, haben sich abgewandt. Wohin soll man euch noch schlagen, da ihr doch den Abfall nur noch weiter treibt? Das ganze Haupt ist krank und das ganze Herz ist kraftlos. Von der Fußsohle bis zum Scheitel ist nichts Unversehrtes an ihm, sondern klaffende Wunden und Striemen und frische Verletzungen, die nicht ausgedrückt, noch verbunden, noch mit Öl gelindert sind. Euer Land ist verwüstet, eure Städte sind mit Feuer verbrannt. Fremde fressen euer Land vor euren Augen, und es ist verwüstet wie von Fremden verheert. Und die Tochter Zion ist übrig geblieben wie eine Hütte im Weinberg, wie ein Wachthäuschen im Gurkenfeld, wie eine belagerte Stadt. Hätte uns der Herr der Herrscher nicht einen geringen Überrest übrig gelassen, so wären wir wie Sodom gleich wie Gomorra geworden. In den Versen 2 und 3 sehen wir erstmal Gott, wie er sein Volk anklagt. Also er führt einen Rechtsstreit, wie gesagt. Wer ist Ankläger und Richter? Ist es Gott selbst? Wer sind die Zeugen? Hier werden Himmel und Erde angerufen. Das heißt, die ganze Schöpfung kann also Gottes Anklage mitbezeugen. Wie ist der Ton? Da hört mal genau hin. Wir würden jetzt erwarten, wir sind vor Gericht und dort tritt jemand auf als Ankläger, als Richter. Vielleicht ist es Zorn, jemand, der grimmig ist, ein Feind, der dort redet. Aber wir merken, es ist ganz anders. Es ist eigentlich ein absolut bestürzter Vater, der hier spricht. Er klagt seine eigenen Kinder an vor Gericht. Er sagt, wisst ihr, ich habe mich so liebevoll um meine Kinder gekümmert. Und was ist jetzt der Dank dafür? Er sagt, ich habe es großgezogen, nur Gutes gegeben, aber sie haben mich verworfen. Und das ist auch so. Wenn die Dinge irgendwann selbstverständlich werden, dann werden wir auch sehr, sehr vergesslich. Das ist leider so. Manchmal passiert es sogar, dass wir Geschichte umschreiben. Wie komme ich darauf? Ich habe das beispielsweise in 5. Mose 8 gelesen. Da ist die Rede davon, dass Gott sein Volk errettet hat, hat es wirklich emporgebracht, durch die Wüste geführt, in ein verheißenes Land gebracht. Und dann fängt man an, gewisse Dinge im Herzen auszusprechen. Man wagt es noch nicht laut zu sagen, aber sicherlich kommt das später. Aber da sagen sie in 8, Vers 17, meine eigene Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir diesen Reichtum verschafft. So redet der Mensch irgendwann, wenn die Dinge selbstverständlich werden. In Vers 3 wird ein Vergleich gemacht. Ich glaube, das braucht man nicht groß auszulegen. Das hat jeder schon mal auch irgendwie gesehen. Die Tiere wissen, zu wem sie gehören. Und die wissen oder die kennen auch die Hand, die ihnen die Nahrung reicht. Selbst bei unseren zwei Katzen haben wir das erlebt. Ja, wenn wir mal für ein Wochenende weg waren, die liefen da irgendwo draußen rum, haben da vielleicht auch nichts zu fressen von uns bekommen. Aber wenn wir dann zurück waren, dann waren sie da. Die haben sich keinen neuen Besitzer geholt. Die haben damit gerechnet, dass wir irgendwann wiederkommen. Und das sind Katzen. Ja. Also, die Tiere, das wirft Gott uns vor. Die Tiere sind manchmal schlauer als wir selbst. Wir vergessen manchmal, wem wir gehören. Wir vergessen manchmal, wer uns alles Gutes getan hat, wer uns emporgebracht hat. Und ich hoffe einfach, dass wir uns das vielleicht auch nochmal bewusst machen, was wir Gott alles zu verdanken haben. Ja, auch in herausfordernden Zeiten. Da meinen wir oft, er spricht alles gegen mich. Und meint es Gott noch gut mit mir? Wieder 5. Mose 8, Vers 16, da heißt es, der dich in der Wüste mit Manna speiste, von dem deine Väter nichts wussten, da heißt es, um dich zu demütigen und zu prüfen, damit er dir am Ende Gutes tue. Selbst diese Zeiten, wo wir Entbehrung erleben, da werden wir merken, dass Gott es gut mit uns meint. Er demütigt uns, er prüft uns. Am Ende ist es also immer gut. Ich kann das einfach auch von mir selbst bestätigen. Ich bin jetzt etwa 20 Jahre Christ. Etliche in den Reihen sind viel länger Christ als ich. Aber ich habe das immer so erlebt, dass Gott mich durchgetragen hat. Und ich staune darüber, wie er mich, wie es hier heißt, emporgebracht hat, wie er mich erzogen hat in den verschiedenen Situationen. Es gab Charaktereigenschaften, wo ich wahrscheinlich niemals gedacht hätte, dass daraus irgendwas wird, dass der Herr damit was machen kann. Und das ist beeindruckend. Das sind oft für mich die beeindruckendsten Dinge, wie Gott an unserem Charakter arbeitet, an Dinge, die so festsitzen. Und wenn man doch zurückschaut nach 20 Jahren, und da muss man sagen, doch, Gott hat so viel da getan. Also lasst uns das nicht vergessen, wer uns emporgebracht hat. Ab Vers 4 spricht der Prophet selbst. Wisst ihr, er kann einfach nicht ruhig bleiben. Er hört sich diese Anklage an und irgendwann sagt er sich, ich muss da einstimmen. Nur bei ihm ist es noch ein bisschen anders. Wenn er auf das Volk Gottes schaut, da mag er gar nicht so richtig von Kindern sprechen. Wenn er das Wort Kind hier benutzt, dann spricht er eher über missratene Kinder. Das heißt, er sagt, eigentlich schaut ihr aus wie die sündigen Heiden. Aber eine Frage stellt sich ja doch, gerade bei missratenen Kindern. Da sagen wir ja häufig oder fragen wir uns, welche Schuld haben die Eltern daran? Ich meine, die tragen doch auch ihren Teil dazu bei. Haben sie sich vielleicht nicht genug um die Kinder gekümmert? Aber hier macht der Prophet Folgendes, er legt das ganze Gewicht auf das Volk. Auf Gott lässt er nichts kommen. Er sagt, Gott hat sich alle Mühe gegeben, er hat alle Mittel gebraucht. Und man muss sagen, jetzt kommt ein verstörendes Bild. Er schildert uns ein Kind oder zeigt uns ein Kind, das von unten bis oben verwundet ist. Wir müssen es einfach so sagen. Gott hat es gnadenlos verprügelt, gezüchtigt. Da ist nichts Heiles mehr dran. Und nicht, weil er sein Kind hasst, sondern weil er es liebt und weil er wollte, dass etwas Gutes am Ende draus wird. Wie hat er das gemacht? Ein paar Dinge werden hier genannt. Das Land verwüstet, Städte mit Feuer verbrannt, die Fremden haben sich über alles hergemacht. Und doch hat sich das Volk den Rücken zugekehrt und ist von Gott weggegangen. Das möchte ich uns einfach nochmal besonders mitgeben. Lasst uns darauf achten, dass wir wirklich empfänglich sind für Gottes Reden und Handeln. Besonders wenn wir den Eindruck gewinnen, dass Gott vielleicht schärfer mit uns spricht. Ja, vielleicht auch einen Propheten in unser Leben hineinsendet, der scharf spricht. So hat Gott das nämlich auch immer wieder getan. Da sollten wir irgendwann hellhörig werden. Warum redet Gott denn so zu mir? Sprüche 3, ich glaube, ist uns sehr gut bekannt. Mein Sohn, verwirf nicht die Züchtigung des Herrn und sei nicht unwillig über seine Zurechtweisung. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er, wie ein Vater den Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Das ist so. Manche Kinder Gottes, an die kommt man nicht mehr richtig heran. Die hören einfach nicht mehr hin. Habt ihr vielleicht auch selber erlebt, wo man sich wirklich fragt, wie soll man da noch beikommen? Und das ist eigentlich sehr, sehr fraglich, denn wenn wir überlegen, was bei der Wiedergeburt geschieht, das steinerne Herz wird rausgenommen, wir bekommen ein fleischernes Herz. Und damit wird ausgedrückt, dass wir empfänglich werden, sensibel werden für Gottes Reden. Wie kann das sein, dass wir so stur werden? Und es nicht lernen wollen. Ich habe mir aber auch gedacht, das Ganze ist sicherlich auch ein Trost für gläubige Eltern. Es gibt Eltern, die bemühen sich wirklich. Und sie wenden alle biblischen Prinzipien an. Man scheut auch vielleicht der Zucht nicht. Man merkt aber irgendwann, die Kinder wollen nicht. Die wollen nicht hinhören. Die wollen von Gott nichts wissen. Und das dann zu wissen, dass Gott diese Mühe auch kennt. Und wenn ich ihm das vortrage und ihm sage, ich habe solch eine Mühe, ich habe alles probiert und ich weiß nicht weiter, Gott versteht das. Das ist hier sein eigenes Problem. Und das können wir ihm dann auch so sagen. Und das finde ich ist sehr trostreich. Wie schlimm war es geworden? Hier werden zwei Orte genannt. Hier heißt es, dass der Zustand so schlimm war, dass sie an den Zustand von Sodom und Gomorra gekommen waren. Und wenn wir an diese beiden Orte denken, dann denken wir natürlich daran, dass Gott absolutes Gericht ausgeübt hat. Er hat diese Orte komplett zerstört. Aber wir sehen Juda, es ist noch nicht komplett zerstört. Und da merken wir, dass Gott doch nochmal Gnade gegeben hat. Aber hier heißt es, er hat einen kleinen Überrest gelassen. Und da wird ein Feld beschrieben, wir gucken weit und breit, und da sehen wir irgendwo eine kleine Hütte, die steht noch. Das hat Gott noch übrig gelassen, der Rest war weg. Wisst ihr, was erstaunlich ist? Israel hat es immer noch nicht verstanden. Es ist nur noch ein bisschen übrig geblieben. Warum ist das eigentlich so? Wisst ihr, dem Sünder ist nicht klar, was Gott diese Halsstarrigkeit und Widerspenstigkeit bedeutet. Und weil Gott nicht zum finalen Schlag ausholt, was denkt der Sünder sich dann? Also habe ich noch ein bisschen Spielraum. Und damit spielt er auch immer wieder. Also guckt Gott doch noch weg. Oder er nimmt es doch nicht ganz so ernst. Nein, das stimmt nicht. Das Ganze hat nur mit Gnade und Geduld zu tun. Römer 2, Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Herbert Janssen hat das sehr wörtlich übersetzt, gerade das Wort Geduld. Und er hat übersetzt Ansicht halten. Und das müsst ihr mal überlegen, was da eigentlich beschrieben wird. Gott hält Ansicht, das heißt, er reißt sich quasi zusammen. Er würde am liebsten Gericht ausüben, aber er hält sich zurück mit ganzer Kraft, damit er das eben nicht ausübt. Und diesem an sich halten verdanken wir unser Heil. Gott hätte am liebsten schon längst Gericht ausgeübt und er hat an sich gehalten. Hat gesagt, nein, noch nicht. Und dadurch hat er uns Raum gegeben zur Buße. Das ist beeindruckend. Aber sollte uns vielleicht auch deutlich machen, was für ein Spiel wir vielleicht manchmal auch treiben mit der Sünde. Kommen wir zu den Versen 10 bis 20. Ich werde das jetzt nicht vorlesen, das ist ein bisschen zu viel. Aber da haben wir eine Belehrung über den Umgang mit Schuld. Und gerade in den Versen 10 bis 17 geht es um falschen und rechten Gottesdienst. Ein Thema, das in der Bibel immer wieder aufkommt. Ich fand es hier interessant, hier gibt es eine Aussage darüber, dass Gott müde geworden ist. Das lesen wir nicht häufig in der Bibel, dass Gott müde wird, aber es gibt etwas, was ihn ermüdet. Lesen wir mal Vers 14. Eure Neumonde und Festzeiten hasst meine Seele. Sie sind mir zur Last geworden, denn ich bin es müde, sie zu ertragen. Ist eigentlich sehr interessant. Der Vorwurf war ja eigentlich da, dass sie absolut gottlos geworden sind. Sie haben ja Gott den Rücken zugewandt. Aber hier werden ganz viele Dinge genannt, die sie dennoch tun. Zum Beispiel, Opfer werden gebracht. Es gibt immer noch Festzeiten. Man geht auch fleißig zu diesen Festen hin. Später wird auch gesagt, sie erheben ihre Hände zum Gebet. Das ist alles noch da. Und ich glaube, das ist auch das Letzte, was der Mensch aufgibt, seine Religion. Und das merken wir auch immer wieder. Menschen wollen mit Gott eigentlich nichts mehr zu tun haben, machen vielleicht sogar Witze über ihn. Trotzdem, das Kreuzchen hängt immer noch. Hier und da geht er vielleicht doch noch zur Messe. Und wenn das Vaterunser gebetet wird, dann betet er vielleicht sogar mit. Ist mir aufgefallen, auch bei der Fußball-WM, vielleicht habt ihr euch ein paar Spiele angeschaut. Also ich habe mir gedacht, so viel gebetet und so viel bekreuzigt wurde noch niemals. Obwohl es überall bergab geht, gerade in den westlichen Ländern, aber überall wurde da gebetet, sogar beim Torjubel. Kommen sie alle zusammen und beten da miteinander. Ich dachte, was ist denn hier los? Ich weiß, manchmal lassen wir uns von solchen Dingen täuschen. Wir dürfen natürlich niemand einfach sowas vorwerfen. Aber es gibt Menschen, die sind immer ganz begeistert, wenn irgendwelche Promis da sagen, dass sie Christ sind und so weiter. Und dann gibt es die Fußballbibel und die ganzen Fußballer, die da drin stehen. Aber wenn ihr die mal fragen würdet, ob sie wirklich Christus nachfolgen, wenn ihr sie mal fragen würdet, zu welcher Gemeinde sie gehen, ob sie überhaupt ein Anliegen für Gemeinde haben, da würdet ihr euch wundern. Da ist wahrscheinlich bei den meisten nichts, gar nichts. Es ist eine Form, die da ist. Also wir merken, all das war da, die Hände werden erhoben, es wird gebetet. Das finden wir auch zum Beispiel in 1. Timotheus 2, Vers 8, es soll auch geschehen, aber da steht auch, was wir erheben sollen, heilige Hände. Und hier wird auch beschrieben, wie diese Hände ausschauen. Und hier heißt es, Vers 15, und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch noch so viel betet, höre ich doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Das müsst ihr euch vorstellen. Sie erheben ihre Hände und Gott guckt hin, alles voller Blut. Und das ist etwas, was Gott hasst. Wenn es nur Rituale sind, wenn es nur Form ist. Hier steht auch, er verhüllt dann sein Angesicht. Und eigentlich sollten wir das auch verstehen. Es geht uns ja genauso in unseren Beziehungen. Wenn wir merken, dass es nicht ehrlich zugeht in der Beziehung, oder wenn wir merken, der andere hat Hintergedanken, oder wenn wir merken, dass das Ganze nur eine Form ist, dann ist das uns zuwider. Da können wir darauf verzichten. Ja, bei Gott noch viel mehr. Deswegen, er hasst das so sehr. Was will Gott nun stattdessen sehen? Was ist der rechte Gottesdienst? Vers 16 und 17. Wascht, reinigt euch, tut das Böse, das ihr getan habt, von meinen Augen hinweg, hört auf, Böses zu tun, lernt Gutes tun, trachtet nach dem Recht, helft dem Bedrückten, schafft der Weisen Recht, führt den Rechtsstreit für die Witwe. Also als erstes Reinigung. Damit fängt das Ganze immer an. Als zweitens, wir müssen aufhören, Böses zu tun. Also Gott sagt, macht einen Schnitt in eurem Leben. Das ist häufig unser Problem. Warum kommt diese Religion immer wieder so zum Vorschein? Weil wir versuchen, Umkehr, wahre Umkehr wettzumachen, weil wir es nicht wollen, durch Religion. Und das fällt manchmal auf. Leute haben ihre Lieblingssünden, wollen das aber nicht wegkriegen. Was machen sie stattdessen? Naja, dann gehe ich vielleicht häufiger zum Gottesdienst, vielleicht spreche ich ein Gebet mehr, vielleicht ein bisschen mehr in die Kollekte hineinlegen. Das ist nicht das, was Gott sehen will. Er will nicht mehr Religion sehen. Er will sehen, dass wir an unseren Sünden arbeiten, dass uns das ernst ist, dass wir umkehren davon. Dann wird noch eine wichtige Sache genannt, lernt Gutes tun. Achtet mal drauf, da steht, lernt es. Das muss man lernen. Das kommt nicht automatisch. Ja, und wo lernt man so etwas? Gott schickt uns nämlich gleich an den passenden Platz. Guckt mal, wer hier beschrieben wird. Die Bedrückten, die Weisen und so weiter. Die Bedürftigen, da wird das gelernt. Wenn du nicht dorthin gehst, wo die Bedürftigen sind, wirst du es auch nicht lernen. Bete dafür, aber geh dorthin, wo Not ist. Dort wird es gelernt. Und Jakobus 1 nennt die gleichen Dinge. Was ist der wahre Gottesdienst? Die Weisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen. Und das Zweite, und sich von der Welt unbefleckt erhalten. Also, Gott sagt, überdenkt euren Lebensstil und kehrt komplett um. Die Verse 18 und 20, die möchte ich nochmal lesen. Da haben wir nämlich die Bedingungen für Aussöhnung und Rettung. Kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Seid ihr willig und gehorsam, so sollt ihr das Gute des Landes essen. Wenn ihr euch aber weigert und widerspenstig seid, so sollt ihr vom Schwert gefressen werden. Ja, der Mund des Herrn hat es gesprochen. Ihr kennt wahrscheinlich auch diese Büchlein mit den verschiedenen Farben. Meistens für Sünde nehmen wir welche Farbe? Das ist die schwarze Farbe. Hier wird eine andere Farbe genannt, das ist nämlich Rot. Scharlach, Karmesin, wir fragen uns, warum Rot? Steht ja meistens für das Blut Christi. Nun ja, lass uns nochmal an die Hände denken. Die waren blutbefleckt. Deswegen benutzt er dieses Bild. Und Gott sagt, wenn ihr es wirklich ernst meint, dann würde ich euch das wegwaschen. Und wenn wir überlegen, was haben die bloß getan mit ihren Händen, dass die blutig waren? Das waren wahrscheinlich Mörder gewesen. Ja, Gott sagt auch da, selbst bei dieser Sünde, ich würde es wegwaschen. Und das haben sich ja viele Leute auch schon gefragt. Kann Gott mir diese Sünde vergeben oder wird er mir noch einmal vergeben? Ja, Gott wird es tun. Aber achtet darauf, kommt, wir wollen miteinander rechten. Das Problem ist nicht bei Gott. Er sagt, ich würde alles tun. Das Problem ist nämlich bei euch. Willst du die Sünde wirklich ans Licht bringen? Das ist nämlich die Frage. Seid ihr willig und gehorsam? Wenn ja, wird Gott alles Gute in unser Leben hineinbringen. Und da merken wir schon, wo der Prophet Jesaja hingeht. Ihm ist das so wichtig, dass wir ehrlich sind vor Gott. Und wenn es vielleicht etwas gibt, was wir uns für dieses Jahr vornehmen könnten, wäre es das. Ich will einfach ehrlich leben vor Gott. Ganz aufrichtig leben. Ich will aufrichtig leben vor Gott und vor den Menschen. Da soll nichts im Hintergrund sein. Bis hier, dann geht's aufwärts. Aber erst auch dann, wenn wir anfangen, ehrlich zu sein. Zum letzten Abschnitt möchte ich jetzt nicht so viel sagen, die Verse 21 bis 31. Da geht es um die zukünftige Läuterung Jerusalems. Also die Hauptstadt wird jetzt angeschaut und sie muss durch einen Läuterungsprozess hindurch. Da heißt es, wie ist die treue Stadt zu Hure geworden? Sie war voll Recht, Gerechtigkeit wohnt in ihr, nun aber Mörder. Und deswegen muss sie jetzt durch einen Läuterungsprozess hindurch, denn Gott möchte eigentlich einen anderen Namen über sie schreiben. Und den finden wir in 26, ganz am Ende. Danach wird man dich nennen, die Stadt der Gerechtigkeit, die treue Stadt. Was macht Gott, wenn alles Reden, alles Wirken nicht mehr hilft? Wir haben schon vorher gehört, er züchtigt uns. Das kann auch sehr hart sein. Was ist, wenn das nichts bringt? Dann gibt es eine ganz andere Läuterung. Die wird hier nämlich hier beschrieben. Dann wird nämlich das Volk Gottes in zwei Teile geteilt. Und da wird aussortiert, wer dazugehört und wer nicht dazugehört. Das macht nämlich Gott auch. In 1. Korinther 3 lesen wir das zum Beispiel, dass unser Lebenswerk durchs Feuer muss. Und dann wird die Frage sein, was haben wir gewirkt und dafür gibt es dann Lohn oder eben auch nicht. In 1. Petrus 1, da heißt es, dass unser Glaube durchs Feuer hindurch muss. Da ist die Rede von Bedrängnissen und so weiter, damit der Glaube am Ende hervorleuchtet. Und hier wird auch ein Feuer beschrieben, wo das Volk Gottes hindurch muss. Und da wird sortiert, wer dazugehört und wer nicht dazugehört. Wisst ihr, das passiert schon hier auf Erden. Wenn Leiden kommen, Verfolgung kommen, dann sieht man es ganz häufig, wer wirklich dazugehört und wer nicht dazugehört. Deswegen ist das auch wichtig. Es braucht diesen Läuterungsprozess, damit das klar wird. Aber am Ende wissen wir das, wird das vor Gottes Thron sichtbar werden. Und da wünsche ich uns einfach, dass wir uns da nicht vertun. Gott wird alles sichtbar machen. Es wird alles geprüft auf Echtheit. Darum geht es hier immer wieder. Wer ist echt, wer ist nicht echt? Ist unser Gottesdienst echt oder ist er nicht echt? Darum geht es die ganze Zeit. Mit diesen Gedanken will ich abschließen. Einmal, lasst uns nicht vergessen, all das Gute, was Gott an uns getan hat. Lasst uns nicht störrisch sein, sondern empfänglich sein für Gottes Reden und Wirken. Lasst uns kein falsches Spiel mit Gott treiben. Unser Gottesdienst muss echt sein. Und zuletzt ging es um unseren Namen. Lasst uns dem Namen, den Gott über uns ausgerufen hat, gerecht werden. Wir heißen Kinder Gottes und wir sollten uns auch so verhalten. Amen.